Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp Meyer, schönen guten Abend. Wieder sprechen Politiker von einem Jahrhunderthochwasser. Und man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, dass die gigantischen Regenfälle, die Teile Rumäniens, Tschechiens, Polens und Österreichs derzeit unter Wasser setzen, kein Ereignis bleiben werden, das man nur einmal in seinem irdischen Dasein erlebt. Über die Lage in den Hochwassergebieten berichten wir gleich ausführlich. Außerdem Tag 1 der Grenzkontrollen zu allen deutschen Nachbarländern. Ist das alles leistbar und was kann das in der Praxis bringen? Fragen dazu an Heiko Teggerts, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft für die Bundespolizei. Und es sieht aus wie eine Vorentscheidung in der K-Frage bei der Union. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur.
Gleichzeitig habe ich den Landesvorstand darum gebeten, unseren Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen. Und dafür gab es großen Zuspruch. Ein klares Signal für die Geschlossenheit der deutschen Christdemokratie geht heute aus von der CDU in Nordrhein-Westfalen.
Wüst will also Merz, schlechte Karten für CSU-Chef Markus Söder, auch dazu später mehr. Auch in diesem Jahr hat die Wassertemperatur im Mittelmeer wieder Rekordtemperaturen erreicht. Natürlich eine Folge des Klimawandels mit unmittelbaren Auswirkungen für die Menschen in Südosteuropa. Denn dort regnen sich die riesigen verdunstenden Wassermengen aus dem Mittelmeer gerade ab. Schauen wir zunächst auf die Lage in Österreich, wo besonders das Bundesland Oberösterreich rund um Wien betroffen ist. Wolfgang Fichtel meldet sich von dort.
Das österreichische Bundesheer hilft mit in Niederösterreich. 13 Hubschrauber kreisen über dem Katastrophengebiet. Hier einer der Black Hawks über der Landeshauptstadt St. Pölten. Bereit, Menschen zu retten aus überschwemmten Häusern. Oder besser, zu verhindern, dass sie überhaupt gerettet werden müssen, weil die Hubschrauber Sandsäcke schleppen, um die durchweichten Dämme stabil zu halten. Drohende Dammbrüche, das ist im Moment das größte Problem, sagt Niederösterreichs Vize-Landeschef Stefan Pernkopf.
Die Dämme sind mittlerweile durch die lange Beanspruchung aufgeweicht. Das heißt, es besteht höchste Dammbruchgefahr momentan. Das ist deswegen gefährlich, weil diese Dämme natürlich ein Hochwasserschutz sind und dann Ortschaften überflutet werden, wenn ein Damm bricht.
Bei Hadersdorf am Problemfluss Kamp ist schon einer durchgebrochen. Ein Wohngebiet wurde überschwemmt. Die Häuser evakuiert, die Menschen wenigstens in Sicherheit.
Das ist zum Heulen, zum Weinen.
Die Bewohner der bedrohten Siedlung sind in großer Sorge, dass wenigstens die übrigen Dämme halten mögen.
Die Schlafphase 3 Tage nicht, weil ich habe mein Haus 3 Jahre lang saniert und jetzt mache ich mir Sorgen, dass da was passiert.
Heinrich Becker teilt die Sorge. Er ist der Bürgermeister. Er ließ die Dammwachen verstärken. Rund um die Uhr wird nach Lecks Ausschau gehalten, die den Hochwasserschutz brechen lassen könnten.
Mit ständiger Dammkontrolle, viel Aufwand und Wartung versuchen wir die Dämme zu halten. Aber hundertprozentig Sicherheit gibt es so im Leben fast nirgends.
Trotzdem, robuster Optimismus hält viele im Katastrophengebiet aufrecht. Ein letzter Starkregen nochmal 80 Liter auf den Quadratmeter, ein erneuter Stresstest für den eigentlich vorbildlichen Hochwasserschutz hier in der Region. Wenn das endlich vorbei ist, hätten die Hadersdorfer gewonnen, sagt der Bürgermeister.
Sollten wir diesen Gipfel abfangen können, sehen wir uns als Sieger, Anführungszeichen.
Die Anführungszeichen sind wichtig, denn schon erste Bilanzen des Sturmtiefs sind verheerend. 1.800 überschwemmte Häuser mussten evakuiert werden. 170 Menschen übernachteten in Notunterkünften. Nur 170, weil fast alle bei Verwandten, Nachbarn, Freunden unterkamen. Eine Welle gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Das wird auch beim Aufräumen helfen ab Mitte der Woche. Die Menschen in Niederösterreich, Tausende in der Freiwilligen Feuerwehr, Helfer aus den Nachbarbundesländern, 2400 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres mit schwerem Gerät, mit Hubschraubern. Sie werden zusammenhelfen, auch wenn das Wasser abgeflossen ist. Dann müssen die Schäden geschätzt werden. Viele sind nicht versichert, weil sie sich nicht versichern konnten. Aber Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer beruhigt schon jetzt. Dafür gäbe es den staatlichen Katastrophenfonds.
Im Katastrophenfonds liegen derzeit 300 Millionen Euro. Die sind abrufbereit. Sollte es notwendig sein, weil diese Mittel nicht ausreichen, werden sie auch aufgestockt.
Aber erst müssen die Menschen in den Hochwassergebieten in Österreich noch eine nasse Nacht durchstehen.
Die Hochwasserlage in Österreich, Wolfgang Fichtel. Weiter nach Polen, wo die Regierung wegen des Hochwassers heute den Katastrophenzustand verkündet hat. Patricia Wern.
Premierminister Tusk sagte am Mittag, dass damit betroffenen Menschen schnell und unkompliziert finanziell geholfen werden soll. Derzeit stellen wir den vom Hochwasser betroffenen Menschen rund 1 Milliarde Złote zur Verfügung, etwa 250 Millionen Euro. Der Finanzminister hat mir aber bereits versichert, dass es auch weiterhin an finanzieller Unterstützung sowohl für die direkte als auch für die langfristige Hilfe nicht fehlen wird. Tusk reiste anschließend nach Breslau in Niederschlesien. Die Großstadt an der Oder mit rund 700.000 Einwohnern hat in der Nacht den Hochwasseralarm ausgerufen. Derzeit führen viele Nebenflüsse der Oder so viel Wasser, dass Experten davon ausgehen, dass die Pegelstände weiter ansteigen werden. Erst übermorgen soll der Scheitelpunkt erreicht werden. Andere Städte in den Gebieten von Niederschlesien und Oppeln stehen bereits komplett unter Wasser. Etwa Jelenia Góra, Legnica, Klotzko und Nissa. Zum Teil haben Anwohner dort weder Strom noch Gas oder Trinkwasser. Auch viele Verkehrsstraßen in den betroffenen Gebieten sind gesperrt, weil Wasser auf die Fahrbahn gelaufen ist. Auch der Zugverkehr ist eingeschränkt worden. Wegen der Wassermassen, aber auch weil Bäume auf die Schienen gestürzt sind.
Patricia Werne. Und in Tschechien haben die Überschwemmungen weitere Todesopfer gefunden. Marianne Alweis.
Die Überschwemmungen in Tschechien haben weitere Todesopfer gefordert. Zwei Menschen wurden tot in Krynov aufgefunden. Die Stadt in der Region Meeresschlesien an der Grenze zu Polen war fast komplett überflutet worden und von der Außenwelt abgeschnitten. Am Sonntag war außerdem eine Frau im Bezirk Bruntal ertrunken. Die tschechischen Einsatzkräfte sind vielerorts noch damit beschäftigt, isolierte Orte zu versorgen. Hunderte Menschen mussten auch am Montag noch in Sicherheit gebracht werden. In Ostrava brach ein Staudamm. Das Wasser überflutete weitere Teile der Industriestadt. Insgesamt wurden tausende Menschen evakuiert, hunderte mit Booten oder Hubschraubern gerettet. Zurückkehren können sie häufig noch nicht. Am Abend waren noch an knapp 200 Orten in Tschechien Hochwasserwarnungen aktiv. Seit Ende letzter Woche fiel der meiste Regen im Altvatergebirge, rund 500 Liter pro Quadratmeter. Regierungschef Petr Fiala sagte bei einem Besuch der Region, der Fokus liege nun darauf, die Stromversorgung und die Kommunikation wiederherzustellen sowie Straßen zu räumen. An den Oberläufen der Flüsse beruhigt sich die Lage in Tschechien langsam. Die Pegelstände der Moldau und der Elbe steigen noch. Diese gelten aber als beherrschbar. Der Fokus liegt nun auf dem Süden des Landes. Dort wird mit Regen bis Mittwoch gerechnet.
Marianne Alweis aus Prag. Und mit bangem Blick beobachtet man auch in Sachsen die Lage. Schließlich werden einige Flüsse, vor allem die Elbe natürlich, aus dem Hochwassergebiet gespeist. Doch es könnte glimpflich ausgehen für die Menschen in Flussnähe. Zwar noch keine Entwarnung, doch das Hochwasser steigt langsamer als erwartet. Über die Lage dort Alexander Moritz.
Langsam und schwer schiebt die Elbe braune Wassermassen durch Dresden. Bis Mittwochvormittag soll der Pegel hier auf über 6 Meter steigen, damit Alarmstufe 3 überschreiten. Der Höchststand wird für Mittwoch und Donnerstag erwartet, soll jedoch deutlich unter 7 Metern bleiben. Die ursprüngliche Prognose hat das Sächsische Landeshochwasserzentrum leicht nach unten korrigiert.
Ja, und das sind gute Nachrichten.
Michael Katsch koordiniert den Katastrophenschutzstab der Stadt Dresden. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk halten sich hier wie in ganz Ostsachsen in Bereitschaft. Zum Schutz der Dresdner Altstadt wurden mobile Schutzwände aufgebaut. Daneben war in der sächsischen Hauptstadt bis Montagnachmittag erst ein Einsatz nötig.
Wir haben also im Bereich Laubegast einen ca. 30 Meter langen, 60 cm hohen Sandsackwall aufgebaut, so aus 2000 Sandsäcken bestehend.
Wenn der Einsatzleiter die Sandsäcke noch zählen kann, ist das wohl ein gutes Zeichen. Auch Hausbesitzer haben an einigen Stellen Sandsäcke vor Türen und Fenstern aufgestapelt. Ein besonderes Augenmerk liegt in Dresden auf den Trümmern der am Mittwoch eingestürzten Carola-Brücke. In Akkordarbeit hatten Bagger noch vor dem Hochwasser etwa ein Drittel der Brücke aus dem Flutbett entfernt. Das ursprünglich eingestürzte Brückenteil liegt allerdings weiter in der Elbe, wird von Wasser überspült. Das Umweltamt beobachtet, wie viel Treibgut sich hier verfängt und misst die Auswirkungen auf den Pegel oberhalb der Brücke, so der Amtsleiter René Herold.
Die ersten Einschätzungen haben uns bestätigt, dass wir mit einem leichten Aufstau ab der Carola-Brücke ausgehen müssen. Aber nichts, was in der aktuellen Situation nicht beherrschbar wäre durch die vorhandenen Hochwasserabwehrpläne.
Auch in anderen Teilen Sachsens deutet sich leichte Entspannung an. An der Neiße geht das Wasser wieder zurück. Zwischenzeitlich hatte sie in Görlitz fast Alarmstufe 4 erreicht, Wiesen und Wege überflutet, ebenso eine Bundesstraße. In der Görlitzer Altstadt sind mehrere an die Neiße grenzende Keller und Hinterhöfe vollgelaufen. Am Sonntagabend war eine Frau am Ufer von einer Treppe gerutscht, in die Neiße gefallen und mehrere hundert Meter mitgerissen worden. Mit Glück konnte sie sich ans Ufer retten. Auf der Elbe sind Fähren und Schifffahrt eingestellt. In Bad Schandau wurde vorsorglich eine Grundschule in Ufernähe geräumt. Größere Schäden sind bislang aber nicht bekannt.
Ich wohne ja direkt an der Elbe und ich gucke jeden Tag aus meinem Fenster, wie weit ist es denn? Es ist schlimm genug, man weiß ja nicht, was trotzdem noch passieren kann.
Seufzt ein Dresdner, der zum Fotos machen im Nieselregen an der überfluteten Elbpromenade steht. Ganz so schlimm wird Sachsen diesmal wohl nicht getroffen, weil der Regen über mehrere Tage verteilt abfließt und weil massiv in Hochwasserschutz investiert worden ist, seit der verheerenden Elbeflut 2002 über 3,6 Milliarden Euro.
Aus Dresden Alexander Moritz. Schauen wir auf die Gesamtbilanz des Hochwassers in Mittel- und Osteuropa. Mindestens 18 Tote melden die Behörden in den betroffenen Ländern bis jetzt. Und jetzt schauen wir nach West- und Zentralafrika. Auch dort gibt es massive Überschwemmungen nach sintflutartigen Niederschlägen. Bisher sind dabei nach UN-Angaben mehr als 500 Menschen gestorben. Milena Pieper gibt einen Überblick.
Allein im Tschad sind nach Angaben der UN-Nothilfeagentur OCHA 1 Million Menschen von den Fluten betroffen. In Nigeria seien es 600.000 und im Niger 300.000. In Nigeria sind fast 300 Insassen eines Gefängnisses entkommen, nachdem durch die Überschwemmungen eine Mauer zusammengebrochen war. Unter den Geflüchteten sind dem Gefängnis zufolge auch Mitglieder der islamistischen Miliz Boko Haram. Auch in Kamerun, Mali und in Teilen der Demokratischen Republik Kongo sind Straßen überschwemmt und Häuser und Felder zerstört. Es gäbe dreimal so viele Flutopfer wie in der Regenzeit des vergangenen Jahres, so die UN. Die Lage in der Sahelzone und im Gebiet des Tschadsees wird immer schlimmer, da die verstärkten Auswirkungen von Konflikten, Vertreibung und Klimawandel die gefährdeten Bevölkerungsgruppen stark belasten, sagte der Regionaldirektor für Zentral- und Westafrika der Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council. Ähnlich ist die Situation im Sudan, wo ohnehin aufgrund des blutigen Machtkampfes zwischen dem de facto Machthaber und seinem früheren Stellvertreter mehr als 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind und viele Hunger leiden. Knapp 500.000 Menschen sind nun von den Fluten betroffen und es ist eine Choleraepidemie ausgebrochen. Im Südsudan, einem der ärmsten Länder der Welt, sind laut UN mehr als 700.000 Menschen Opfer der Überschwemmungen. Zehntausende haben ihr Zuhause verloren.
Zurück nach Deutschland. Heute sind die von Bundesinnenministerin Faeser angekündigten Kontrollen an allen deutschen Grenzen gestartet, um, so der Plan der Bundesregierung, die irreguläre Migration einzudämmen. Für die einen ein längst überfälliger Schritt, wieder den Kontrollverlust, für die anderen der schleichende Anfang vom Ende von Schengen, einem Europa ohne Binnengrenzen. Seit Mitternacht wird jetzt auch an der Grenze zu Belgien kontrolliert, zum Beispiel an der Autobahn 44 bei Aachen. Thomas Wenkert.
Schon am Sonntagabend hatten Bundespolizei und Technisches Hilfswerk damit begonnen, einen Kontrollpunkt am Rastplatz Königsberg einzurichten. Heute sind Dutzende Beamte im Einsatz, kontrollieren Fahrzeuge, die aus dem benachbarten Belgien kommen. Ein Ziel der Kontrollen, die illegale Migration einzudämmen. Und es hat schon erste Zurückweisungen gegeben, sagt Richard Köster von der Bundespolizei Aachen.
Wir haben tatsächlich schon intensive Kontrollen heute im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen durchführen können. Es gab auch schon heute Aufgriffe, wo einzelne Personen die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt haben und wo wir tatsächlich hier auch an der Grenze in Einzelfällen dann Einreiseverweigerungen ausgesprochen und Zurückweisungen dann in unsere Nachbarländer durchgeführt haben.
Auch wenn auf dem Rastplatz extra Bürocontainer der Bundespolizei stehen und auch Dixi-Klos, es wird stichprobenartig kontrolliert und nicht jedes Fahrzeug. Immer wieder werden zumeist Pkw und Kleintransporter herausgefischt, meistens aus dem fließenden Verkehr. Bitte folgen leuchtet dann im Einsatzwagen der Bundespolizei auf. Wer kontrolliert wird, der sollte Zeit mitbringen. Im Durchschnitt dauert das nämlich eine halbe Stunde. Dennoch, die meisten Pendler und Grenzgänger zeigen Verständnis.
Normal, richtig, schon länger machen müssen. Ja klar. Besser, als wenn einer abgestochen wird. Viel früher hätte das kommen müssen.
Also wir fahren selten hier über die Grenze. Von daher halte ich da weder das eine noch das andere. Ich wüsste nicht, wofür es gut sein sollte oder wofür es schlecht sein sollte.
Ja, Grenzkontrollen machen schon Sinn. Also von daher ist schon angebracht, denke ich mal. Also ich empfinde das nicht als schlimm. Ich kenne das nur von früher, wo wir halt eben ständig kontrolliert wurden, wo die ganzen Zollämter noch existierten. Da war das gar kein Problem. Also mir macht es nichts.
Die Aachener Bundespolizei mit ihren mehr als 300 Einsatzkräften ist für 200 Kilometer Grenze nach Belgien und den Niederlanden zuständig. Die Bundespolizei betonte heute, dass man längere Staus und Wartezeiten während der Grenzkontrollen vermeiden möchte. Davor haben vor allem die Logistikunternehmen im Dreiländereck bei Aachen gewarnt. Sie befürchten Umsatzeinbußen. Dazu der Leiter der Bundespolizei Aachen, Richard Köster.
Es ist auch ganz klar formuliert worden, dass aus der Anordnung der Maßnahmen keine Kontrollpflicht besteht. Wir planen also keine Vollkontrollen, sondern konzentrieren uns auf stichprobenartige Kontrollen. Vor dem Hintergrund versuchen wir, die Belastungen für den grenzüberschreitenden Verkehr zu minimieren. Trotzdem ist es tatsächlich nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier und da zu kontrollbedingten Staulagen kommen kann. Und in dem Zusammenhang bitten wir tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger, die grenzüberschreitend in diesen Tagen unterwegs sind, ihre Grenzübertrittsdokumente, die sie grundsätzlich auch ohne wiedereingeführte Grenzkontrollen immer dabei haben müssen, beim Grenzübertritt mitzuführen.
Der heutige Start der Grenzkontrollen war eher entspannt. Es kam kaum zu einer Beeinträchtigung von Pendlern und Grenzgängern. Ob das so bleibt, das wird sich noch zeigen. Erst einmal sind die Grenzkontrollen bis zum 15. März 2025 befristet.
Der Bericht von Thomas Wenkert, und über den Sinn und die Durchführbarkeit von Grenzkontrollen habe ich kurz vor der Sendung mit Heiko Teggerts gesprochen. Er ist Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, zuständig für die Bundespolizei.
Guten Abend, Herr May.
Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen, ist das für Sie leistbar?
Ja, selbstverständlich ist das leistbar. Wir machen das ja auch schon eine ganze Weile. Und das, was da jetzt zugekommen ist, ist in der Priorität, was die Intensität der Kontrollen angeht, nicht vergleichbar mit dem, was wir im Süden oder im Osten der Republik derzeit auffahren. Also die Kontrollen, die werden mit sehr gutem Augenmaß organisiert und eher stichprobenartig durchgeführt, als so wie an der österreichischen Grenze.
Aber Sie müssen schon die Kollegen von der Bereitschaftspolizei jetzt dazu holen.
Also die Bereitschaftspolizei stellt für dieses nächste halbe Jahr 13 von den 35 Einsatzhundertschaften zur Unterstützung zur Verfügung, wo die eingesetzt sind. Das machen wir immer lagerabhängig. Derzeit, habe ich gehört, ist ein Zug. Das heißt also 30 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen in Bad Bentheim eingesetzt. Der Rest, da ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass da die Bereitschaftspolizei derzeit schon unterstützt. Das erledigt die Bundespolizei vor Ort aus dem Regeldienst.
Okay, und ist das nur für einen Zeitraum leistbar oder auch auf die Langstrecke?
Nein, auf die Langstrecke ist das auf gar keinen Fall leistbar. Das habe ich Frau Ministerin Faeser auch ganz deutlich gesagt. Also wenn die Bundesregierung solche Maßnahmen langfristig plant, also über diese 6 Monate hinaus, dann erwarte ich entsprechend Geld und auch mehr Personal im Haushalt, der ja jetzt derzeit aufgestellt wird für die Bundespolizei. Denn das ist dauerhaft natürlich mit dem vorhandenen Personal und vor allen Dingen mit den vorhandenen Sachmitteln im Haushalt kaum leistbar.
So, jetzt haben Sie schon gesagt, die Kontrollen sollen mit Augenmaß und stichprobenartig durchgeführt werden, haben wir auch schon gehört. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich als beispielsweise Schleusermenschen nach Deutschland bringen möchte, muss man dann nicht schon, ein bisschen doof sein, wenn man sich erwischen lässt von stichprobenartigen Grenzkontrollen?
Ja, nicht unbedingt. Also die Taktik der Bundespolizei, ohne jetzt irgendetwas zu verraten in dieser Sendung, beschränkt sich natürlich nicht nur auf die stationären Kontrollen. Also wir werden offen und verdeckt, also in Uniform und in Zivil, natürlich auch im Rahmen der Schleierfahndung an der Grenze unterwegs sein. Also so viel kann und darf ich Ihnen auch am Telefon sagen. Also dass das jetzt das Eldorado wird für die Schleuserbanden, nur weil die Bundespolizei sichtbar an den Grenzübergängen steht, das ist definitiv nicht der Fall.
Okay, nichtsdestotrotz werden ja möglicherweise dann Bundespolizisten fehlen, an Bahnhöfen beispielsweise oder anderen neuralgischen Punkten?
Nein, ausdrücklich nein, weil ich ja gerade gesagt habe, deshalb unterstützt die Bereitschaftspolizei, unsere Bereitschaftspolizei, ja genau in solchen Notlagen. Also es wird nicht dazu kommen, dass Personal von den Bahnhöfen oder von den Flughäfen beispielsweise abgezogen wird und an die Grenzen geschickt werden. Das wird nicht passieren.
Flächendeckende Kontrollen sind es nicht, haben wir schon geklärt. Nancy Faeser spricht jetzt von gezielten Kontrollen. Was heißt das ganz konkret in der Praxis?
Das sind eben genau diese smarte Taktik, die dahinter steht. Gezielte Kontrollen bedeutet, die Bundespolizei kontrolliert dort verstärkt, wo die Lage es hergibt. Also wenn wir Erkenntnisse haben, dass an bestimmten Punkten, beispielsweise an der österreichischen Grenze, der Migrationsdruck sehr hoch ist gerade, dann werden wir dort auch mit mehr Personal kontrollieren. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel über die dänische Grenze relativ wenig Migration zu verzeichnen ist, dann werden wir dort auch natürlich nicht so viel Personal einsetzen. Also das ist immer abhängig gerade von der Tageslage, so will ich es mal sagen.
Okay, und an den Grenzen, wo jetzt der Migrationsdruck gerade hoch ist, nach welchen Kriterien kontrollieren Sie da?
Also da wissen meine Kolleginnen und Kollegen, die dort an der Straße stehen, ganz genau, welches Auto rausgezogen wird und welches nicht. Das fängt an beim Bauchgefühl der Kontrollbeamten, die dort stehen, bis hin zu Lageerkenntnissen, die wir im Vorwege gesammelt haben. Beispielsweise Kleintransporter, uneinsichtige Autos, also wo man sozusagen nicht reinschauen kann, oder eben Flixbusse oder sonst was, was da so ins Raster passt, das wird kontrolliert. Es wird ausdrücklich nicht kontrolliert von den Kolleginnen und Kollegen Autos, wo augenscheinlich kein Bezug zu irgendwelchen Migrationsströmen zu verzeichnen ist. Also auf Deutsch gesagt, Oma und Opa, die am Wochenende aus Österreich zurückkommen, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei dann nicht kontrolliert.
Aber im Umkehrschluss ein Auto mit beispielsweise 4 Dunkelhäutigen, das wird dann schon eher kontrolliert.
Das kommt darauf an, um was für ein Auto es sich da handelt. Das hängt auch noch davon ab, ist das ein Auto mit einer deutschen Zulassung, ist das ein Auto mit einer ausländischen Zulassung, österreichische Zulassung, ungarische Zulassung, kann man in das Auto reinschauen, sieht man, welche Personen drin sind, ist das Auto vielleicht doll beladen oder weniger doll beladen, das sind alles so Einzelpunkte, das kann ich Ihnen jetzt so im Katalog gar nicht aufzählen, wonach meine Kolleginnen und Kollegen nachher letztendlich dort ihre Stichproben machen.
Okay, kann jetzt nur Zufall gewesen sein, fand ich aber trotzdem interessant. Ich habe es gerade in der Tagesschau den Beitrag gesehen, da wurde dann direkt gezeigt, wie ein Paar aus Belgien im Auto kontrolliert wurde. Dunkler Teint, sie trägt Kopftuch. Die haben dann gesagt, dass sie es schon blöd fanden, jetzt eine Stunde lang festgehalten zu werden. Stichwort Racial Profiling.
Ja,
Sie sind begeistert wieder, über diese Frage, ne?
Ja, ich bin schwer begeistert. Das ist immer wieder dieselbe Diskussion. Also meine Kolleginnen und Kollegen betreiben kein Racial Profiling. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen an der Grenze machen ihren Job für die Sicherheit der in Deutschland lebenden Menschen. So. Mhm. Und wie gesagt, es gibt gewisse Fahndungsraster, nach denen Polizei kontrolliert. Völlig normal. Und das ist nicht ausschließlich abhängig von dem Aussehen der Person, die dort kommt, sondern da spielen ganz andere Dinge eine viel größere Rolle.
Aber auch.
Ja, auch mit, logischerweise. Ich meine, wenn Sie nach illegaler Migration fahnden und wissen, dass die Schleuser- und Schlepperbanden vorrangig Nordafrikaner nach Europa bringen, dann gucken sie da natürlich auch. Das ist ja völlig klar, hat aber meiner festen Überzeugung nach mit Racial Profiling nun gar nichts zu tun. Das ist ja nicht so, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich dort in so einen Reisebus bewegen und eine Befragung durchführen und diese Befragung jetzt ausschließlich bei Menschen durchführen, die augenscheinlich Migrationshintergrund haben. Das ist Blödsinn, das ist Quatsch.
Okay, und wenn Sie jetzt einen irregulär eingereisten oder einreisenden Migranten finden, wie geht's dann weiter?
Also derzeit dürfen wir ja kontrollieren in stationären Kontrollen. Das heißt, Frau Ministerin hat ja in Brüssel diese stationären Kontrollen angemeldet. Wenn die Kontrollen angemeldet sind, wird die Bundespolizei automatisch zur Grenzbehörde. Und wenn die Bundespolizei Grenzbehörde ist, das ist sie aber nur dann, dann darf sie auch an der Grenze zurückweisen und zurückschieben.
Das geht jetzt also?
Das dürfen wir jetzt, das durften wir zuvor natürlich nicht.
Heiko Teggerz, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft für die Bundespolizei. Herr Teggerz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und hier ist immer noch der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Das war der Tag. 23.33 Uhr ist es. Schauen wir kurz auf die Börse mit Volker Hirt.
Warten auf den Zinsentscheid. Wieder mal. Seit Jahren das gleiche Spiel. Eine Zinssenkung in Europa hat es bereits gegeben. Was die Bekämpfung der Inflation angeht, ist die Europäische Zentralbank einen Schritt weiter als die Kollegen aus dem Hause der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank. In Europa nähert sich die Inflation der angepeilten Marke von 2%. In den USA steht die Kerninflation noch immer bei 3,2%. Auch weil die Wirtschaft brummt. Von Kaufzurückhaltung, die Einfluss auf sinkende Preise haben könnte, keine Spur. Der Arbeitsmarkt äußerst stabil, die Gehälter hoch. In solchen Zeiten die Zinsen zu senken, ist riskant. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, wird nicht drumherum kommen. Nur, dass die erste Zinssenkung seit März 2020 deutlich ausfallen wird, ist eher fraglich. Trotzdem halten Börsianer das offenbar für möglich. Sie setzen nicht auf den kleinen Zinsschritt von 25, sondern von 50 Basis, also 0,5 Prozentpunkten. Anders ist nicht zu erklären, warum der Dow Jones heute im laufenden Handel an der Wall Street ein neues Allzeithoch markiert hat. Der deutsche Leitindex hat da nicht mitgemacht. Er schloss mit 18.633 Punkten. Das war ein Minus von 0,35% gegenüber Freitagabend. Der Euro hat sich gegenüber der Weltleitwährung weiter verteuert, kostet 1,12 Dollar. Die Feinunze Gold ist so teuer wie nie, kostet 2.580 Dollar umgerechnet, 2.320 Euro.
Es war, nach Ansicht vieler Experten, einer der Gründe, wenn nicht der Hauptgrund, dass die Union die letzte Bundestagswahl gegen die SPD und Olaf Scholz verloren hat. Der offen ausgetragene Kampf um die Kanzlerkandidatur zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Das sollte auf keinen Fall noch einmal so passieren, hatten sich CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz fest vorgenommen. Doch wo Macht ist, ist nun einmal auch Kampf. Immer offensiver hatte Söder in den letzten Wochen seine Ambitionen artikuliert. Aber jetzt hat sich mit Henrik Wüst ein potenzieller Kandidat aus dem Spiel genommen und gleichzeitig eine Empfehlung für Friedrich Merz ausgesprochen. Katharina Hamberger.
Nun dürfte kein Weg mehr vorbeiführen an Friedrich Merz. Denn obwohl die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll, erst nach der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag verkündet werden sollte, hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein Landesverband, der Mitgliederstärkste in der CDU, jetzt schon hinter Merz gestellt.
Gleichzeitig habe ich den Landesvorstand darum gebeten, unseren Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen. Und dafür gab es großen Zuspruch. Ein klares Signal für die Geschlossenheit der deutschen Christdemokratie geht heute aus von der CDU in Nordrhein-Westfalen,
verkündete Wüst bei einem überraschend angesetzten Statement am Montagabend. Verbunden war das noch mit einer anderen Botschaft, die sich kurz vor seinem Auftritt verbreitete, nämlich er, Hendrik Wüst, steht selbst nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung, zumindest noch nicht. Der, der nie offiziell im Rennen war, zieht sich offiziell aus dem Rennen zurück. Mehr als 8 Minuten redete der Christdemokrat, bevor er zu diesem Kern seiner Pressekonferenz kam. Und in diesen 8 Minuten wirkte es mitunter so, als ginge es in die genau andere Richtung. Zuerst lobte er seine eigene schwarz-grüne Regierung. Die habe nach dem Terroranschlag von Solingen gezeigt, wie politische Handlungsfähigkeit aussehe. Wüst spricht von einer Allianz der Mitte. Er setze darauf, dass diese weitere Mitstreiter finde in anderen Ländern.
Und hoffentlich endlich auch im Bund.
Vielleicht ein versteckter Fingerzeig in Richtung CSU und deren Vorsitzenden Markus Söder, der eine schwarz-grüne Regierung, wie es sie in NRW gibt, im Bund ausschließt? Nach dem Lob auf die eigene Arbeit folgte die Bitte, ein paar persönliche Gedanken teilen zu dürfen.
Natürlich habe ich in den vergangenen Monaten wahrgenommen, dass Menschen sich wünschen, dass ich persönlich auch über Nordrhein-Westfalen hinaus Verantwortung übernehme. Dass es viele Menschen gibt, die sich wünschen, dass ich nicht nur über die Ministerpräsidenten Konferenz oder dem Bundesrat Einfluss in der Bundespolitik nehme. Es lässt mich nicht unberührt, wenn viele Mitstreiter und Mitglieder aus verschiedenen Landesverbänden unserer Partei mich ermutigen, noch stärker in der Bundespolitik mitzugestalten,
sagte Wüst. Er verwies zudem auf seine guten Umfragewerte, auch gerade bei jüngeren Wählern. Das dürften Merz und sein Umfeld wahrnehmen. Genauso wie die dann folgenden Sätze, deren Botschaft recht deutlich ist. Wüst verzichtet jetzt, aber es ist weiter mit ihm zu rechnen.
Natürlich gilt, ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat. Wer das große Land Nordrhein-Westfalen regiert, muss auch bereit sein, für unsere ganze Nation Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für mich. Anders gesagt, man sollte niemals nie sagen.
So Wüst, der in seinem Statement auch inhaltlich noch einmal einen Schwerpunkt setzt, den Merz bislang nicht abdeckt. Die CDU müsse, um ein Bollwerk gegen Extremismus zu sein, ihren Charakter als solidarische Partei der Arbeiterschaft neu beleben.
Wir müssen auch das soziale Gewissen im Parteiengefüge der Bundesrepublik sein.
Den Weg für Merz dürfte Wüst aber nun erst einmal geebnet haben. Die Frage ist allerdings auch, wie das in Bayern ankommt. Denn der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat immer betont, er und Merz würden die K-Frage gemeinsam entscheiden und das nach den Landtagswahlen.
Wir haben einen Fahrplan vereinbart. Ich fände es falsch, wenn man das jetzt anders macht,
sagte Söder noch Ende August im ZDF. Einige der CDU-Landesvorsitzenden, besonders Wüst, hatten jedoch mehrfach betont, dass auch sie in die Entscheidung eingebunden werden wollen. Das hat der Nordrhein-Westfale Wüst nun selbst in die Hand genommen. Allerdings, so berichtet es unter anderem T-Online, soll Merz bereits am vergangenen Sonntag die CDU-Landesvorsitzenden informiert haben, dass er kandidieren möchte. Offiziell vorgeschlagen werden soll dies demnach durch Söder und Merz, aber erst am kommenden Montag.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst zieht sich aus dem Kampf um die Kanzlerkandidatur bei der Union zurück. Der Weg scheint frei zu sein für Friedrich Merz. Katharina Hamberger war das. Stahlhersteller IG Metall und mehrere Bundesländer haben auf einem nationalen Stahlgipfel in Duisburg über die Zukunft des deutschen Stahlstandorts debattiert. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war vor Ort. Ihm wurde ein nationaler Aktionsplan Stahl übergeben mit Forderungen an die Bundesregierung, die, so alle Beteiligten, schnell umgesetzt werden müssen. Denn die Lage in der Stahlbranche ist angespannt. Tausende Stahlarbeiter bangen um ihre Jobs, wie Vivien Leue berichtet.
Stahl ist super!
Rund 2000 Stahlarbeiter aus Nordrhein-Westfalen und der ganzen Bundesrepublik waren vor das Tagungsgebäude in Duisburg gekommen, um vor Beginn des nationalen Stahlgipfels noch einmal klarzumachen, worum es geht.
Wir brauchen nicht nur einen Stahlgipfel hier, wir brauchen einen Industriegipfel für Deutschland.
So ein Sprecher der IG Metall. Viele Probleme der Stahlbranche zeigten sich auch in anderen energieintensiven Unternehmen.
Aber wir brauchen mal jetzt endlich jemanden, der was tut und nicht hätte, könnte, wenn, sollte.
So jemand könnte zum Beispiel der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sein, Hendrik Wüst. Bevor er vor den knapp 400 Teilnehmenden des Stahlgipfels sprach, stellte er sich vor die wütenden Arbeiter und bekräftigte seinen Rückhalt für die Stahlindustrie und ihre Beschäftigten.
Deswegen müssen wir zurückkommen. Zu verlässlichen Umgang, zu einem ordentlichen Umgang, zu einer gelebten Mitbestimmung, wie sie Tradition ist, in Nordrhein-Westfalen.
Das dürfte eine Botschaft auch an ThyssenKrupp gewesen sein. Der Konzern möchte seine Stahlsparte verkaufen. Die Bedingungen hierfür sind aber seit Monaten unklar. Tausende Arbeiter bangen um ihre Jobs. Für die herausfordernde Transformation der Stahlbranche brauche es jetzt Verlässlichkeit, sagte Wüst.
Der Staat ist bereit, seinen Teil zu tun. Land und Bund. Jetzt ist das Unternehmen an der Reihe.
Allein bei ThyssenKrupp unterstützen Land und Bund den Bau einer Anlage zur Produktion von grünem Stahl mit 2 Milliarden Euro. Auch andere Stahlhersteller werden ähnlich gefördert. Dennoch steht die Branche unter enormem Druck. Hohe Energiepreise, eine schwächelnde Nachfrage, die grüne Transformation und Billigimporte, vor allem aus Asien, belasten das Geschäft. Vor diesem Hintergrund hatten das NRW-Wirtschaftsministerium, die IG Metall und die Wirtschaftsvereinigung Stahl zu dem Gipfeltreffen nach Duisburg geladen. Neben Branchenvertretern kamen auch mehrere Landeswirtschaftsminister. Olaf Lies aus Niedersachsen unterstrich den Ruf nach einem Industrie- oder Brückenstrompreis.
Wir müssen ganz, ganz dringend an die Energiepreise ran, übrigens nicht nur für die Stahlindustrie, es gilt für Chemie, gilt für alle Grundstoffindustrien in gleichem Maße.
Sein Amtskollege aus dem Saarland, Jürgen Barth, forderte:
Wir brauchen große Sondervermögen des Bundes, um die Transformation in Deutschland zu begleiten. Und wir können uns das auch leisten.
Der Umbau der Industrie hin zur Klimaneutralität sei eine Mammutaufgabe, sagte auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dullich.
Ich würde mal behaupten, dass der Bedarf an staatlicher Investition vergleichbar ist mit den Kosten der deutschen Einheit.
Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Gunnar Gröbler, fasste zusammen: Es brauche grüne Leitmärkte, bezahlbare Energiepreise und einen wirksamen Schutz vor Dumpingangeboten aus dem Ausland. Und
irgendeiner jetzt auf dieser Bundesebene muss jetzt mal, schön, wenn er es als Bayer sagt, den Arsch in der Hose haben und zu sagen, das machen wir jetzt, wir setzen das jetzt um. Ja?
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nahm am Ende der Veranstaltung einen Aktionsplan mit den genannten Forderungen entgegen. Habeck will das Vergaberecht ändern, sodass künftig deutscher Stahl gefördert wird, und versprach Entlastung bei den Netzentgelten. Er stehe fest hinter dem Stahl, sagte Habeck, räumte aber ein, dass große politische Entscheidungen aktuell schwierig sein.
Also jedenfalls auf der bundespolitischen Ebene muss man jetzt sagen, ist im Moment die Zeit nicht die beste für parteiübergreifende Einigungen.
Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bericht von Vivien Leue. In die USA wieder ein offenbar vereitelter Anschlagsversuch auf Donald Trump und Amerika ist in Aufruhr. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner hat nun Amtsinhaber Joe Biden und seine Rivalin und Vizepräsidentin Kamala Harris scharf angegriffen. Sie hätten mit ihrer angeblich kommunistischen linken Rhetorik dafür gesorgt, dass Kugeln fliegen, ließ Trump über sein soziales Netzwerk wissen. Sowohl Biden als auch Harris hatten den mutmaßlichen Anschlagsversuch sofort deutlich verurteilt. Was bisher über den Vorfall bekannt ist, berichtet Sebastian Hesse.
Auf dem Video sieht der hagere 58-Jährige aus wie ein in die Jahre gekommener Althippie. Verwuscheltes Haar, 5 Tage Bart, die ukrainischen Nationalfarben auf die Backe gemalt, eine amerikanische Flagge als Halstuch. Ryan Wesley Routh mit markigen Worten vor 2 Jahren auf einer Ukraine-Demo in den USA.
Putin is a terrorist and he needs to be ended, so.
Putin sei ein Terrorist und müsse gestoppt werden, sagt Routh mit gelassen klingender Stimme.
We need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war.
Aus aller Welt sollten jetzt Unterstützer den Ukrainern dabei helfen, den Krieg zu beenden. Genau das hat Ryan Wesley Routh offenbar selber vorgehabt. Er reiste nach Kiew, diente sich dort erfolglos den ukrainischen Streitkräften an und hat anschließend im Eigenverlag ein Buch über diese Erfahrung veröffentlicht. Woher jedoch die obsessive Beschäftigung mit dem russischen Angriffskrieg rührt, darüber ist bislang wenig bekannt. Über Routh weiß man lediglich, dass er auf Hawaii lebt und dort seinen Lebensunterhalt als selbstständiger Bauunternehmer verdient. Bei der Polizei aktenkundig wurde Routh im Jahre 2002. Damals hatte er sich in North Carolina mit einer Waffe in einem Haus verbarrikadiert. Woher jetzt der Hass gegen Donald Trump rührt, bleibt vorerst ein Rätsel. Heute wird Routh vom FBI verhört. Der Wahlkämpfer Trump ließ auf Social Media verkünden, nichts wird mir das Tempo nehmen, ich werde niemals aufgeben, eine Selbststilisierung, die im eigenen politischen Lager verfängt.
Very proud of President Trump. This guy in my mind is the patriot of the 21st century.
Er sei stolz auf Präsident Trump, sagt der republikanische Abgeordnete Tom Emmer aus Minnesota. Trump sei der Patriot des 21. Jahrhunderts.
He's not going to quit. He's going to continue to fight for what he believes in.
Trump werde nicht hinschmeißen, sondern weiter für das kämpfen, woran er glaubt. Bei der Aufarbeitung des mutmaßlichen Attentats werden heute vor allem 2 drängende Fragen gestellt. Wie konnte es Routh gelingen, so nahe an Trump heranzukommen und wegen was wird er jetzt angeklagt? Nach Landesrecht in Florida ist es nämlich nicht gesetzeswidrig, ein militärisches Sturmgewehr bei sich zu führen. Und da kein Schuss abgefeuert wurde, muss Routh die Tötungsabsicht anders nachgewiesen werden. Sehr viel hängt also davon ab, was der geheimnisvolle Mann in den Verhören der kommenden Tage aussagen wird.
Aus Washington, Sebastian Hesse. Nach Brüssel. Es war ein Rückzug nicht ohne Theatralik, wie man ihn selten sieht. Der französische EU-Kommissar Thierry Breton hat am Morgen hingeschmissen und in seinem direkt veröffentlichten Rücktrittsschreiben die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür verantwortlich gemacht. Klaus Remme mit den Einzelheiten.
Thierry Breton war Binnenmarktkommissar, unter anderem zuständig für Industriepolitik und Digitales. In Brüssel setzte er sich für strikte Kontrollen der großen Internetfirmen ein, wie Google, Apple und Meta. Erst im Juli hatte ihn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine 2. Amtszeit vorgeschlagen. Der Rücktritt kommt für viele überraschend, zumal von einem sofortigen Rückzug die Rede ist. Der Rückzug hat eine Vorgeschichte, zu der die Sprecherin der EU-Kommission, Ariana Podesta, aber nichts sagen wollte.
I think his resignations were immediate, so I believe that this goes without saying in terms of timeline. The president has accepted his resignations.
Der Rücktritt sei mit sofortiger Wirkung erfolgt und von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen akzeptiert worden. Eigentlich wollte Thierry Breton eine 2. Amtszeit, nun hat er die Bühne vorzeitig verlassen mit einem Paukenschlag und heftigen Vorwürfen gegen Ursula von der Leyen. Tenor, sie habe die Regierung in Paris hintenrum gedrängt, ihn von der Liste künftiger Kommissare zu streichen, ohne mit ihm darüber zu sprechen. Breton selbst musste sich aber bereits unabgesprochenes Verhalten nachsagen lassen. Im August hatte der unter anderem für Digitales zuständige Kommissar dem US-Unternehmer Elon Musk ein hartes Vorgehen angedroht, wegen Hass und Hetze im Online-Dienst X. Das Ganze kurz vor einem vielbeachteten Auftritt von Donald Trump auf dieser Plattform. Die Kritik und der zeitliche Zusammenhang führten zu heftigen Gegenreaktionen bis hin zum Vorwurf der Wahleinmischung. Ursula von der Leyen, die nicht informiert worden war, hatte sich seinerzeit von Bretons Vorgehen distanziert. Breton, der in Frankreich Minister und Manager war, hatte vor seinem Job in Brüssel den Ruf eines politisch-ökonomischen Alleskönners. Umstritten war er aber von Anfang an, unter anderem wegen seiner vielen Chef- und Vorstandsposten, auch in dem Bereich, den er später als Digitalkommissar verantworten sollte. Bretons Antwort damals:
Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical.
Es gibt nur eine Lösung, nämlich radikal zu sein, unabhängig und immer das Allgemeininteresse im Auge zu behalten, ohne irgendwelche Interessen an irgendeiner Firma, ohne Verpflichtungen. Ich habe mich von all dem getrennt, von allem. Kurz nach dem Rücktritt des französischen EU-Kommissars Thierry Breton hat Frankreich seinen amtierenden Außenminister Stéphane Séjourné als Ersatz vorgeschlagen. Er soll denselben Bereich verantworten, Industrie- und Wettbewerbspolitik, heißt es in einer Mitteilung des Élysée-Palastes. Séjourné sei wegen seines europäischen Engagements bestens qualifiziert. Doch auch Séjourné stellt die Kommissionschefin vor Probleme, denn sie verlangt nach mehr Frauen in der Kommission.
Representing the people of the European Union and half of the people of the European Union are women.
Sie habe ihr ganzes politisches Leben dafür gekämpft, dass mehr Frauen in führende Positionen kämen, erklärte Ursula von der Leyen nach ihrer Wiederwahl zur EU-Kommissionschefin.
So I have throughout my whole political life been fighting for women having access to decision-making position and leading position.
Mehr als die Hälfte der Regierungen hatte sich aber nicht an die Vorgabe von Ursula von der Leyen gehalten. Auch Frankreich nicht, bis heute.
Andreas Meyer-Feist berichtete. Es war ein Urteil mit großer Signalwirkung. 2021 erklärte das Bundesverfassungsgericht das deutsche Klimaschutzgesetz für unzureichend. Daraufhin musste die damalige Bundesregierung nachbessern. Und nun haben die Umweltverbände Greenpeace und German Watch wieder Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht, diesmal gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Klimapolitik der Ampel. Ann-Kathrin Büsker.
Ist das Klimaschutzgesetz verfassungskonform? Zu dieser Frage liegen bereits zwei Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mit der heute zugestellten Klageschrift im Auftrag von German Watch, Greenpeace und über 50.000 Bürgerinnen und Bürgern kommt eine dritte hinzu. Kurz könnte man das Ziel so zusammenfassen:
Es wird schlicht beantragt, dass die Ziele neu definiert werden.
So Anwältin Roda Verheyen, die an der heute zugestellten Klageschrift maßgeblich mitgearbeitet hat. Tatsächlich ist es komplexer. Das Team um Verheyen nimmt mit diesem Schriftsatz das Gesetz an zwei Flanken in den Blick. Da wäre zunächst die Frage des verbliebenen CO2-Budgets. Dieses hatte in der 2021 ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine zentrale Rolle gespielt. Hier knüpfen die JuristInnen nun an. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht das Konzept des CO2-Budgets, also der Idee, dass Deutschland noch eine gewisse Menge CO2 zusteht, die es emittieren darf, grundsätzlich angenommen. Auf dieser Basis müssten die Klimaschutzziele aber grundsätzlich ambitionierter sein, so Verheyen.
Wenn man sich die gesetzliche Lage anschaut, wie sie ist, und das zusammenlegt mit dem globalen Budget und den Annahmen, die das Bundesverfassungsgericht 2021 getroffen hat, nämlich eine Pro-Kopf-Verteilung global, dann ist dieses Budget 2033 leer.
Hierbei verweist das Team um Verheyen auf Annahmen des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Ist das CO2-Budget leer, müsste, so die These, Deutschland Klimaschutz radikal umsetzen, was zu erheblichen Freiheitseinschränkungen führen würde. Genau dies hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 2021 kritisiert. Hier knüpft nun ein weiterer Aspekt der Klage an, Kritik an der Novelle des Klimaschutzgesetzes aus diesem Sommer. In ihrem Rahmen waren die jährlichen Sektorziele durch eine jährliche Gesamtschau ersetzt worden, der Mechanismus einer jährlich notwendigen Nachschärfung abgeschafft worden.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, man darf Emissionen gerade nicht zulasten jüngerer Generationen nach vorne verschieben, also in die Zukunft. Genau das tut die KSG-Novelle.
Die Klimapolitik der Bundesregierung gerät durch diese Beschwerden weiter unter Druck. Im Mai war die Regierung wegen mangelnden Klimaschutzhandelns vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilt worden. Hier ging es um das Klimaschutzprogramm sowie die Maßnahmen im Landnutzungssektor. Im ersten Fall geht die Bundesregierung in Revision, im zweiten Fall verzichtet sie darauf. Damit ist das Urteil rechtskräftig und die Bundesregierung nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe zum Nachschärfen verpflichtet, etwa im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz. Um das Urteil umzusetzen, werde man den ohnehin implementierten Nachsteuerungsmechanismus des Programms nutzen, erklärte eine Sprecherin des Umweltministeriums heute in Berlin.
Klimaklagen in Karlsruhe an Katrin Büsker. Fehlt noch der Blick auf die neuesten Kommentare des Tages. Philipp Früh und Richard Hucke mit der Presseschau.
Über den mutmaßlichen Attentatsversuch auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Trump schreibt der Reutlinger Generalanzeiger: Zwei Monate nach dem ersten Attentat haben Personenschützer einen weiteren Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten vereitelt. Natürlich ist es vor allem Donald Trump, der mit seiner polarisierenden Art das politische Klima in den USA vergiftet hat. Er hat die Welt in Gut und Böse aufgeteilt. Viele Menschen verstehen das als Rechtfertigung, um Andersdenkende mit Gewalt zu bekämpfen. Die Freie Presse aus Chemnitz bezeichnet den aktuellen US-Wahlkampf als Wahnsinn. Nun schlagen die verbalen Attacken in Gewalt um. Der völlig überhitzte Schlagabtausch wird buchstäblich lebensgefährlich. Das muss jeden demokratisch gesinnten Menschen alarmieren. Die Mediengruppe Bayern, zu der auch die Passauer Neue Presse gehört, meint: In diesem aufgeheizten Klima ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich die Gewalt gegen die demokratische Kandidatin Harris richtet. Es liegt an Trump allein, die Temperatur zu senken. Das wäre die richtige Konsequenz aus den zwei Attentatsversuchen. Die Chancen dafür schätzt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder gering ein. Trump wird den Zwischenfall eiskalt nutzen, statt einen versöhnlichen Ton anzuschlagen. Er wirbt bereits um Spenden und hofft, im Duell mit Harris das Ruder herumreißen zu können. So gespalten das Land und so unvorhersehbar dieses Wahljahr ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm das sogar gelingen wird. Themenwechsel. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur für die Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Der Weg ist frei für Merz, kommentiert die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal. Merz hat die Unterstützung des größten CDU-Landesverbands und von Hendrik Wüst, der derzeit der beliebteste CDU-Politiker ist. Die Freie Radikale bleibt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Gleichwohl ist dessen Krawallpotenzial absehbar. Die Stuttgarter Zeitung ist folgender Meinung: Wenn Söder ein Minimum an Loyalität mit der Union besitzt, wird er seine Egomanie zu zügeln wissen und wegen der eigenen Kanzlerallüren nicht noch einmal ein Schmierentheater wie vor 3 Jahren veranstalten. Geschlossenheit ist das Gebot der Stunde, findet auch die Glocke aus Oelde. Will die Union aus der Bundestagswahl 2025 als klarer Sieger hervorgehen, darf sich das zerstörerische Ringen um die K-Frage nicht wiederholen. Söder steht in der Pflicht, seinen Teil dazu beizutragen. Von Hendrik Wüst droht Favorit Merz keine Gefahr. Der NRW-Ministerpräsident will nicht antreten. Wüst ist erst 49 Jahre alt und kann abwarten. Seine Zeit für Spitzenämter in der Bundesrepublik wird kommen.
Vielen Dank, Philipp Früh und Richard Hucke, für die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht wünscht Ihnen Philipp May. Tschüss.